Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Danach folgt unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Schließlich laden wir Sie zu unserem Esperanto-Sprachkurs für Anfänger ein. Am Mikrofon begrüßen Sie Nadine Sabbat und Bernhard Schweiger.
Carege auscultantoe, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumonata Esperanto magazino el Erfurto Germanio. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni el sendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere. Jen la hodiaŭa programo. Ni komencos per lokaj novaĵoj el la Erfurta regiono, antaŭ ol inviti vin en nian beletran angulon. Sekvos la letterkesto de niaj aŭskultantoj kaj la rubriko Thuringiensia, kunsciendaĵoj pri Thuringio. Fine vi povos sekvi nian Esperanto-lingvokurson por komencantoj. Akompanos vin tra la programo Nadine Sabbat kaj Bernhard Schweiger.
Radio Frei. Autofrühling, Töpfermarkt und Fahrradfrühling. Am 20. April fanden in Erfurt der Autofrühling mit 14 verschiedenen Automarken, der Töpfermarkt und der Fahrradfrühling statt. Expertengespräche neben Modenschauen und Musik umrahmten das alljährliche Ereignis. Erste-Hilfe-Kurse oder Informationsmöglichkeiten über klimaschonende Energie rundeten das Programm ab. Der Töpfermarkt wurde wegen Bauarbeiten am Fischmarkt zur Krämerbrücke hin verlegt. Bei der Auswahl der Interessenten achtete man auf Vielfalt und zusätzliche Angebote für Kinder. Sie sollten etwa ihre Geschicklichkeit an der Töpferscheibe unter Beweis stellen können. Ob auch in Zukunft von der Stadt der Domplatz unentgeltlich für die Werbeschauen der besonderen Art zur Verfügung gestellt werden wird, ist noch nicht geklärt.
Sen interrompa vor ihrer Saison en Erfurto. La tutecante aprilo malfermis la pordoin la sequantai eventoi, la automobila printempo, la bazaro de potagioi, cae la bicicla printempo, quasau sen pauso, char jus estis fermita alia urbo kerna printempa foiro. Ce la printempa foiro de la automobila industrio, dec tu erfurtai entreprenoi ce estis, cun dec qua marcoi de veturiloi. Signoro Sven Kestner entusiasme filosofiis pri la combino de autoi cae printempo. La tutan tagon estos organizitae multae activezoe antau cio sur la sceneo, cie interparolos faculoi cae pridiscutos la novajon el la mondo automobila, sen paroli pri la signorinoi, cioi furore presentos la plei novan modon, proque convenas alla printempo ne nur nova auto, sed ancao la adequatae modagioi. Ce estis ancao Ado Azo, la generala germana por automobilista societo, cae la samaritana curazista help organizo, cun informstandoi cae offerto, refrescigi sucurain connoin. La energi liberanta concerno so duobla voe reclamis pri climato favora energi liberado. Electre movigitai automobiloi, bicicloi cae scoteroi disponeblis por provo veturo. la ciara foiro de la argilae productoi pro construlaboroi de sur la fischbazarplazzo ocasis alie nome mal antau la ponto de la brocantistoi. El 120 aspirantoi estis acceptitai, 67 potfaristoi el 10 federaziae landoi. Electinte ilin, la organizantoi attentis pri variezzo cae programmoi aldonai, kiel la eblezzo por infanoi pruvi sian lertezon ce la potfarista rado. La foiro vizigis ne tute 300 metroen da argilagioi. La urba consilio pruvos la estontezon de tiae arrangioi, gis nun la urbo disponigis sen coste la catedralplazon por la automobila varbo campagno, cion quelcae socialdemocratae consiliantoi pro la manco de publica mono ne volas plu toleri. Signoro Kestner, Jesus pripensadon de la tuta concepto, substricante che la ciuiara auta printempo allogas tre multain al Erfurto. Tiel la urbo ciucase ja profitus.
In Brühl wird weitergebaut. Der Stadtteil zwischen Dom und Gotthauer Platz hat sich bereits in den letzten Jahren radikal gewandelt. Das neue Theater ist entstanden, Wohngebäude werden errichtet. Auch Seniorenresidenzen wurden gebaut. Reihenhäuser und Stadtvillen verleihen dem Viertel ein neues Gesicht. Das alte Heizwerk ist für eine nicht kommerzielle Nutzung vorgesehen. Die ungenutzten Flächen im südlichen Stadtteil sollen nicht länger leer stehen. Ein Neubau hat seinen Preis. Für finanziell schlechter Gestellte schaut es dort dann düster aus. Die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft weist darauf hin, dass auch genug Unterstützung in die Bestandsentwicklung außerhalb des Stadtzentrums fließt. Das Problem der Gentrifizierung, also die Aufteilung in ärmere und reichere Viertel, droht sich auch in Erfurt zu verschärfen. Der Plan, Wohngeld direkt an die Mieter teurer Neubauwohnungen zu zahlen, anstatt Baumaßnahmen zu subventionieren, stößt auch nicht auf die Zustimmung aller.
Novae construagioi en la urbo quartalo Brühl. Tre multo faricis post 1990 en la urbo parto inter la Gotha Plazzo cae la Cathedralo. Nimenciu nur la opereion, luxain flecheimoin por olduloi, urbain villaoin, modernain en vizain domoin. La exa heitadeo se corrigis cae estos ja dispono al ne commerza utiligo. Nun, la suda parto celatas fare della urbo planantoi, cie post circa 2 years ecos la construadoi sur la bruna campo. Cis nun en tiu quartalo quasau nur mes au alt presae logeoi construigis, por finanze pli malbenitai, tie nenio estes antaŭvidata. Signoro Bersch, estro de la oficejo por urba evoluo, argumentas: novaj konstruaĵoj kostas multon kaj oni ne povus eltiri iun profiton el tro malaltaj lupagoj. Por la celogrupo de la neriĝuloj pli prudente estus investado en la alikonstruado de jam ekzistantaj loĝdomoj. Problemo crescanta en germanae urbae estas ilies dispartigo en parte ricain cae parte mal ricain urbo quartaloin. Scheine per la menciita proiecto tia dispartigo ancao en Erfurto antau puscigius, sed nur scheine lao nia signoro Bersch. Ni ja clopodas investigi ancao en necentre situantain logeoin, cae tio grand parte funccias. Automate el tio resultos certa intermixigio de pli ricai cun pli mal ricai. Per tio, inverse, la lupresae agiotadoi pri urbocernae logeoi iomete bridigas cae bremsigas. Reinhard Dudek, Consiliano de la fraktio maldextra timas plian splitigon de la socio. existas plano jam ne subteni la konstruadojn de loĝejoj, sed subteni la unuopan luanton direkte. Tamen, je prezo de 8 € por kvadratmetro en la Brühl-kvartalo, ne klaras, ĉu la luantoj relative bonstataj ial subvenciiĝus.
Erstes Buga-Projekt im Egerpark. Am 5. April wurde das erste Bauvorhaben für die Bundesgartenschau 2021 vorgestellt. Auf der Fläche der früheren Zentralgaststätte am Gartenbauausstellungsgelände soll die Danakil-Klimazonenwelt errichtet werden. Sie besteht aus einem Wüsten- und einem Tropenhaus. Der Namensgeber, die Danakil-Wüste in Äthiopien bzw. Eritrea, war ja selbst einst ein üppiger Urwald. Beide Gebäude werden verbunden mit einer Brücke, die faszinierende Aussicht auf den ganzen Eger-Komplex bieten wird. Ein neuer Wintergarten, der das Auslagern von empfindlichen Pflanzen den Winter über überflüssig machen wird, steht dann im Sommer für die verschiedensten Veranstaltungen zur Verfügung. Weiteres beginnt man nun mit der schrittweisen Renovierung des ganzen Egerparks. Den Anfang macht die denkmalgeschützte Ausstellungshalle 1 gegenüber dem Haupteingang.
Unua projekto por la granda horticultura expositio. La quinan de aprilo oni presentis la unuan projekton por la tutgermana horticultura expositio okazonta en 2021 en Erfurto, kie estis estinta la centra gastejo ene de la Ega Giardeno. Tie oni starigos la Danakilan klimatzonan mondon. Modelo estes la Danakila deserto en norda Etiopio kaj suda Eritreo. Signorino Katrin Weiss, direktorino de la Erfurta Horticultura Giardeno, rakontas. Estes al tiu deserto interesega historio. Ci iam estis praarbaro de abunda vegetajaro, ci changicis alla plei varma deserto de la mondo. Exacte tion ideon ni adoptis, cae alproprigis al nia concepto construi forceioin desertan cae tropican. Desertoi estas multformai, stona, roca, sen au cun oasoi. Sekve estas facile arrangi interesan demo parketon. Ambau construajoi unuigios per alta punto, de surgi estos ancau raviga belvido alla bedaro cae la giardenae assembloi. Come ancau ene de la du forceioi, panoramoi sur giardenon estos, tial che illi estos du etagiai. Pro la unicezzo de parallela presentado de deserta cae tropica medioi, la demando de subvencia helpo fare de Europa Unio estas jam plene solvita. Installita en la nova klimatzona mondo estos ankaŭ vintra ĝardeno. Ĝis tiam necesos ankoraŭ deponi palmojn kaj sitelojn kun kreskaĵoj ekstere de la ĝardeno dum la vintra sezono. Dum somere la nova vintra ĝardeno disponiĝos por diversaj eventoj. Baldau realicios ancau aliae proiectoi en la de la Erfurtanoi shatata horticultura giardeno. Oni ec restauricios laula normoi monument protectadae la cefan expositieion vide alla centra enireio. Sequos la aliae halloi, poste la accepteio cae la administrateio. Diversae priplantoi shangicios cae renovicios, patetoi, cae placetoi.
Falsch parken seit 1. April teurer. Am 1. April wurde die Summe der Bußgelder für Falschparken in Erfurt erhöht. Grund ist die Einführung des neuen Bußgeldkatalogs, dessen Regelungen bundesweit gelten. Durch die Erhöhung der Kosten wird im Erfurter Bürgeramt auf weniger Verstöße, aber auch steigende Einnahmen gehofft. Der Kontrollschwerpunkt wird auf das Stadtzentrum gelegt. Zusätzlich zu den erhöhten Bußgeldern für Falschparken werden in diesem Jahr mehr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Mal korrekta parkado, monujoin mal plenigos. La 1 de aprilo oni pli altigis la monpunoin por malcorrecta parcado. Causo estis en conduco de nova tutnacie valida monpun catalogo. Ci prescribas por parcado malbona monpunon de inter 10 cae 30 euroe. Cis la dauro de 30 minutoi plusa parcado costus la summon de 10 euroe, duoble pli alta ol antaue. Comence de 60 minutoi de transpasso de la permissita parcuma tempo, pagendos 15 euroi anstatau 10. Tia pli altigo resultigis malpli da offendoi contra la regularoi pristrata trafico, cae pli altigon de enspesoi por la urbo. Dum la last pasinta jaro, pli ol 15.000 necorrecte parcintoi registricis, ciui quitigis sin de schuldo per dono de pli ol 800.000 euroi. Controlloi faricias labortage inter la 7 matene ca la 9 vespere cun concentricio alla urbo kerno. Tie sen costa parcado quasau jam ne eblas, ca plei ofte la parcantoi estes apud loggiantoi. Aldone alla punai pascioi causitai per malcorrecta parcado, la observado de limigoi de rapidezzo pli severe controlendos. Tamen, tiu campe mon punae pli altigoi ne estes planitai. La tri unuain monatoin de la curanta jaro pli ol 4.000 autus tirantoi per radar controlloi convictigis.
Stadt entwickelt mögliche Zukunftspläne für das Schauspielhaus. Das Amt für Stadtentwicklung entwickelt im Moment Pläne für das gesamte Stadtareal um das ehemalige Schauspielhaus. Sein aktueller Anblick ist trostlos. Die Kabarettistin Gisela Brandt kennt es seit ihrer Kindheit und schwärmt vom ehemaligen Charme des Theaters und seiner künstlerischen Vielfalt und Qualität. Nach der Wende sei dann nur mehr Platz für das neu gebaute Opernhaus gewesen. Das Schauspiel käme nun vielleicht auch aus persönlichen Karriereinteressen völlig zu kurz. Mögliche private Investoren hätten es wegen Auflagen des Denkmalschutzes auch schwer. Konkrete Aussagen für neue Pläne gab es erstmal im zuständigen Amt nicht. Als Grund wurde Arbeitsüberlastung angegeben.
Novaj planoj por la dramteatrejo. La iama dramteatrejo ĉe la Brühl-Ĝardeno de Erfurto hodiaŭ estas en trista stato. Estinte renkontiĝloko de artistoj, ĝi nun kadukas pli kaj pli. Ĝia fasado estas bunte farbita, ĝiaj fenestroj estas najlofermitaj kaj difektitaj. La cabaretistino Gisela Brandt ancora nostalgie memoras tagoen pli feliciain. Miai memoroi pri la dramteatrejo estas de tre frue, ciam mi ekfrequentis la lerneon, nia classo, kiel la plei multo, estis membro de la teatra ringo. Mia unua teatro pezzo estis La Tormanta Belulino. La granda sceneo, cun gia odoro, cae vere belega en scenigo, tre impressis min. Pli malfrue mi mem ludis tie, ne kiel actorino, sed kiel cabaretistino. La dramteatrejo estis granda ensemblo, cun harmonia, mirige rava el radiado. Oni havis belan corton por promeni, amplexan vestiblon, sceneion cun presentadoi, de teatrajae perloi. Fame conatae actoroi citie laboris cui hodiau laboras en Berlino au en la Burgo Teatrejo de Vienno. La combino inter teatra qualito cae familiara cunsido en gaiai rondoi post la teatra representado estis tipe erfurta etoso. La dramteatrejo e la fino della decnaua iarcento construicis cae utilicis ciel clubeo de diversae societoi. Post la milito, le erfortanoi postulis a musicon alt nivellan. En 1949 la curtenoi unua foie levicis por la goeta Ifigenio in Taurido. Nur post la politica e changioi, post comunismai, la estontezzo igis necerta. por reductigi la costoin, oni planis ec kunfantigion de la teatroi de Weimaro kai Erfurto, fakte, tia fusio neniam farigis. En 2002 la urbo decidis pri la fina fermo kai la nulligo de la teatrae sekcioi en Erfurto. Poste ekis la konstruado de la nova teatrejo, sed tio funkcias plejparte kiel operejo. Ekde tiam la dramteatraĵoj ege estas neglektitaj. Skandalo estas tio laŭ la opinio de la kabaretistino. Ŝi tamen pridubus kunon de operoj kaj dramteatraĵoj. Tro da privataj karieraj interesoj sufokigus paralelan templon de la musoi. La urba sectio pri urboplanado rifusis informain tiori latain, tial che la respondezulo estis tro shutita de laboro. Ancao la officeio pri nemmoveblai possedagioi malvolis paroli pri la exa tram teatreio. Almenau estis sen iu pli concreta comprenigo dirite, che existas quelcae planoi concernantai la spectacloin, cae la spectacleion. La socialdemocrata membro en la cultura sectio de la urbo, signoro Bese, estas certa che pro la malbonae publicae financoi nur privatae investantoi povus savi la areon. Jen problemo pluse. La dramteatrejo estas nombrita inter la monument protectitae objectoi. Tio altigus ancorau la costoin, cae mal allogus eblein interessigiantoin.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften aus folgenden Ländern. Tschechien, Frankreich, Taiwan, Bulgarien, Österreich und Deutschland. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendung in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Gleich am Anfang wollen wir auf die zweifellos wichtigste Veranstaltung der deutschen Esperantisten hinweisen. Über Pfingsten, also vom 17. bis 20. Mai, findet in Nürnberg der 90. Deutsche Esperanto-Kongress statt. Nähere Informationen im Internet unter www.esperanto-nürnberg.de. Im nächsten Jahr, wieder zu Pfingsten, ist dann Erfurt als Kongressstadt an der Reihe. Radio Frei wird in gewohnter Weise präsent sein. Nach dem Esperanto-Teil des Hörerbriefkastens hören Sie eine Diskussion über den in Hannover spielenden Krimi Toter Lehrer, guter Lehrer von Thorsten Süße. Darin spielt Esperanto eine wichtige Rolle. Diese Diskussion wurde von Radio Dreieckland aus Freiberg im Breisgau produziert und am 9. März ausgestrahlt. Wir bedanken uns für die Erlaubnis, sie auch bei uns auszustrahlen. Aus diesem Grund müssen heute die Rubriken Thuringensia, Literaturecke und der Sprachkurs entfallen.
Carigi auscultantoi, dankon por viae leteroi el Francio, Cechio, Taiwano, Bulgario, Germanio cae Austrio. Se vi volas contacti nin, bonvolu adressi retpost leteron alla sequonta adresso esperanto ce radio-signo-foro-ei.doe. Post la disaudigo, nia el sendo de shuteblos texte cae aude sur la retpaciaro de nia radistazio sub to-to-to, radio-signo-foro-ei.doe. Pentecoston de la decsepa cis la dudeca de maio ocasos la naudeca Germana Esperanto-Congresso en Nurembergo. Pliai detaloi riceveblas interete sub esperanto-signo-nurenberg.doe. Post citiu letterchesto, estos recenza discuto en la germana pri detectiva romano de Thorsten Süße, quio aperis lastiare cae emplectis esperantajoin en la agadon. Pro tio mancas hodiau niae rubricoi Angulo Beletra cae Thuringiensia. Tiu discuto estis productita fare de Radio Dreieckland en Freiburgo, Brescovia. Scribas Abengo el Asio. Mi estas entusiasma esperantisto de Taiwano, kai mi jam audis kelkfoje vian Esperanto elsendon. Mi ŝatas ĝin kaj lernas multe. Mi intencas skribi detalan raporton pri la estonta kongresejo de Germana Esperanto-Asocio en Erfurto kaj la Esperanto-movado en Erfurto por varbi novajn Esperantajn lernantojn en Tajvano. Skribas Sinjoro Patera el Prago. Mi dankas por via elsendo de la 7 de aprilo. Ĝojigis min, ke skribis al vi ankaŭ samideano Jindřich Tomišek. Tial ni jam estas du el Ĉeĥio. Se mi bone komprenis, vi diris, ke la erfurtanoj preferas vojaĝi per aŭtoj ol per trajnoj. Ĉe mi estas male. Kiam mi estis juna, mi stiris automobilon, sed mi neniam estis entuziasma stiristo. Nun, jam maljuna, mi ne plu stiras, jam dum kvar jaroj mi tute ne ŝoforis. Mi preferas vojaĝi per trajnoj aŭ en la ĉirkaŭaĵo de Prago per aŭtobusoj. Iuj aŭtobusoj el Prago al proksimaj kasteloj estas por pensiuloj tute senpagaj. Tial ne automobilon. Cara sinjoro, mi ja esperas, ke pli ol du ĉeĥoj aŭskultas nin, ĉu ne? La de ni farita suposo, ke esperantistoj ĝenerale estas ankaŭ ŝatantoj de transporto publika, per via ekzemplo konvinke konfirmiĝas. Signor Pierre Chableur el Francio atentigas nin alla radiae experimentoi de subtototo radioverda.com. Li esperas, ke ni trovos inspiron per ili, kai desiras curagion por nia laboro, kion li plei alte taxas. Profesoro Božidar Leonov de la Internacia Universitato en Kalovo, en Bulgario, invitas al du convenoin, char inter la 26 de junio cae la 3 de julio ocasos tie internazia simposio cun la titolo Aplico de Esperanto en la faca cae profesia agado. Estos presentatai diversae scienzae cae facae prelegoi cun ligitae cun la profesia agado de la parto prenonto. Lim dato por la aligio estos la 22 de junio. Tui poste estos internazia seminario en Bulgario cun la titolo La religio cae la homaro, organisita ancao de Tooloe, la tutmonda ortodoxa ligo esperantista. Lim dato por tiu dua evento estos la 25 de julio. Detalaj informoj haveblas retpoŝte sub Leonov ĉe roozoabogo.com. Mi ripetas, Leonov ĉe roozoabogo.com.
Ja, ich begrüße erstmal die Gesprächsrunde hier. Und so anwesend ist Thorsten Süße, Rudolf Fischer und Maike Bischoff. Und es geht heute um nichts anderes als um das Buch Toter Lehrer, guter Lehrer, geschrieben von Thorsten Süße. Zuerst einmal guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Herr Thorsten Süße, könnten Sie sich vielleicht mal ganz kurz als Autor hier präsentieren und vorstellen?
Ja, ich bin Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und leite den sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover.
Und Sie schreiben unter anderem auch noch Bücher.
Ja, das ist richtig. Ich habe eben diesen Kriminalroman geschrieben und schreibe eben schon seit längerem auch diverse Kurzgeschichten, die so verpackt sind als Komödie, Satire, Kriminalgeschichte, Science Fiction. Habe ein Fachbuch geschrieben über die NS-Euthanasie in Niedersachsen, ein Theaterstück, auch ein Drehbuch für einen Spielfilm.
Und jetzt haben Sie sich an ein etwas dickeres Buch herangewagt. Ein Buch, das muss ich mal ganz einfach auf die letzte Seite hier schauen. Und ja, das hat so über 400, 430 Seiten und handelt eben zum Thema Toter Lehrer, guter Lehrer, ein Hannover-Krimi. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mal einen Hannover-Krimi zu schreiben?
Ja, einerseits bietet es sich natürlich an, weil ich in Hannover lebe, das ist so das eine. Und das andere ist, dass dem ja, Geschehnisse zugrunde liegen, die hier auch in meinem unmittelbaren Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld passiert sind und die ich dann letztendlich verfremdet habe und dann habe hier einfließen lassen. Und es hat sich einfach angeboten, dass die Dinge, die mir einfach vertraut sind, dass die auch einfließen und das ist eben die Region Hannover. Also spielen ja die meisten Anteile spielen ja in Hannover, einige Teile spielen auch auf der Insel Rügen.
Das heißt, das Buch beschäftigt sich im Grunde mit Realität, die dann nochmal literarisch verfremdet worden ist.
Das ist richtig. Also das eine ist so aus meinem Berufsalltag. Ich habe früher im Landeskrankenhaus Hildesheim gearbeitet und dort hatte ich mit einem Patientenfall zu tun, den ich als sehr tragisch erlebt habe. Und das Ganze habe ich dann halt verfremdet und dann nochmal nach Hannover umgesiedelt. Und es sind einfach auch Dinge eingeflossen. Also meine alte Schule, an der ich früher gewesen bin, habe ich dann zwar aus rechtlichen Gründen umbenannt, aber habe ich dann auch hier als Ort die Hauptrolle spielen lassen und habe dann einfach auch mein Arbeitsplatz, den sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover, auch mit einfließen lassen. Also die Hauptperson ist letztendlich so eine Art alter Ego, eine Person, wenn auch vom Charakter her anders, die direkt auch in meinem Büro hier in Hannover sitzt.
Wir machen ja hier das Esperanto-Magazin, was Sie bisher noch nicht erwähnt haben. Sie haben natürlich auch etwas Esperanto einfließen lassen. Wie kommt denn das? Ist Esperanto so eine krimimäßige Sprache?
Ja, also Esperanto hat sich einfach angeboten, weil es einfach es ging um einige Handlungsstränge und die mussten noch glaubwürdig miteinander verknüpft werden und da bot sich Esperanto an. Und auf Esperanto bin ich gekommen, weil ich eigentlich kurze Zeit vorher, bevor ich mit dem Roman angefangen habe, angefangen hatte, diese Grundzüge der Sprache zu lernen und bin dann darauf gekommen, dass sich das eigentlich als Motiv ganz gut eignen würde für diesen Roman und habe insofern auch dann Figuren eingebaut, die Esperantisten sind und die dann auch wirklich im Roman Esperanto sprechen.
Okay, gut. Vielleicht noch kurz zum Buch selber. Es handelt sich hier um ein Buch, habe ich ja vorhin schon gesagt, zu etwa über 400 Seiten. Geht um Hannover, ist ein Lokalkrimi. Sebastian Rocca, ein 18-jähriger Schüler des Hermann-Hesse-Gymnasiums, spielt da eine Rolle. Der wird gleich zu Anfang ermordet und dann wird die ganze Sache entsprechend aufgerollt und irgendwie mischt dann noch die Esperanto-Szene mit. Und ich habe jetzt hier zwei Leute, die dieses Buch gelesen haben. Zum einen hier Herr Rudolf Fischer, Vorsitzender des Deutschen Esperanto-Bundes, und Maike Bischoff, die mit Esperanto nicht so viel am Hut hat und eben auch sich gezwungen gesehen hat, das Buch zu lesen. Und die beiden haben natürlich ganz unterschiedliche oder ähnliche Meinungen. Das weiß ich jetzt nicht. Und wir werden hier im Laufe der Sendung so ein bisschen die Unterschiede und die Ähnlichkeiten herausarbeiten. Ich würde mal sagen, zuerst einmal Alter vor Schönheit und entsprechend lasse ich hier Rudolf Fischer den Vortritt, etwas zum Thema, ja, toter Lehrer, guter Lehrer zu sagen.
Ja, obwohl ich hoffe, nicht so hässlich zu sein, ergreife ich gerne das Wort. Ich bin natürlich von einer besonderen Warte heraus an diesen Krimi herangegangen. Krimis gibt es ja zuhauf. Ich lese gerne Krimis und dieser fiel mir dann eben auf, weil da Esperanto drin vorkommt. Und ich habe deswegen das Buch auch sehr unter dem Blickwinkel gelesen. Wie werden dort die Esperanto-Freunde dargestellt und was gibt es da für Handlungsstränge? Ist das etwas, was man in Esperanto-Land, Esperantujo, erwarten kann? Und natürlich, ich bin ein alter Grammatiker, sind die Texte im Esperanto richtig wiedergegeben?
Wollen Sie jetzt gleich mal auf die Maike dann verweisen, dass sie fortfahren soll? Ja, vielleicht, ne? Also
Machen wir
Maike,
so.
machen wir einfach so.
Wie kam ich auf das Buch? Du, Konrad, du hast mir das Buch aufs Auge gedrückt, weil du noch jemanden brauchtest für eine Kritik.
Genau richtig, aber du hast so gesagt, dass du dich vor allen Dingen mal für irgendwas interessierst und auch gerne ein bisschen was lesen tust.
Ich bin ja auch,
Und
ich komme ja auch aus der Linguistik, also so ganz habe ich es ja auch, ein bisschen habe ich es auch mit Sprachen, ja.
wie hast du das dann empfunden, dieses Buch, als du es gelesen hast?
Also ich fand es schon spannend als Krimi, und die Charaktere auch durchaus glaubwürdig. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Autor, also Sie, Thorsten Süße, ja aus dem Bereich kommen und wie Sie es gerade beschrieben haben, auch diese Fälle erlebt haben, mehr oder weniger direkt. Aber es gibt auch sehr viel Negatives
Soll ich damit jetzt weitermachen?
Ja, vielleicht mach einfach mal mit weiter und versuch das gut zu mischen.
Genau, ich dachte, ich starte einfach mal mit diesem Sandwich. Also wie gesagt, ich fand es sehr positiv, dass er spannend war. Aber einmal passt mir der Sprachstil einfach nicht. Also ich finde das sehr steril. Es ist jetzt keine ansprechende Sprache. Es wirkt eher wie so ein Gutachtenstil. Und außerdem finde ich es klischeebeladen ohne Ende, muss ich jetzt mal ganz undiplomatisch sagen. Also es ist einfach voll mit Klischees, auch rassistischer Art, finde ich sehr heftig.
Kannst du davon ein Beispiel
Ja, zum Beispiel gibt es auf Seite 111, glaube ich, den Abschnitt, wo steht, gibt es denn Probleme mit den Schülern, die so Migrationshintergrund haben oder sowas? Und das fand ich einfach, da sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Wenn dann Leute als südländisch bezeichnet werden, zum Beispiel auch, das ist Racial Profiling für mich. Also das kenne ich aus der, glaube ich, benutzt die Polizei auch. Also ich weiß nicht, ob Thorsten Süß auch mit der Polizei, ob sie da auch mit denen direkt arbeiten in ihrer Arbeit. Aber ich habe das mal in einer Kunstinstallation gesehen und ich nehme an, dass das auch an die Realität auch angelehnt ist, dass die in der Polizei Menschen als südländischer Typ bezeichnet werden und damit dann nach ihnen gefahndet wird. Also ich finde das hochproblematisch einfach.
Ja, einfach zum nächsten Punkt vielleicht hüpfen.
Ja?
Ja, also ich habe hier einfach die Seite 111 war das.
Ist es die Seite 111 mit den
111, da war zumindest in der 5. und der 6. Klasse benehmen sich einige ausländische Kinder noch wie kleine Machos. Denen rutscht dann schon mal schnell die Hand aus, aber das verliert sich dann, erläuterte Neuwehr. Bereitwillig. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Stelle gewesen ist oder eine andere Stelle.
Hier genau, auf der Seite, also 110 geht's ja los.
Ja.
Gibt es eigentlich besonders Schwierigkeiten angesichts des hohen Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund, möchte ich wissen. Und dann eben die Antwort mit den Machos. Also ich finde das ein absolutes Klischee.
Nächster Punkt.
Ich muss mal in meinen Notizen blättern.
Ich kann natürlich jetzt auch einfach mal hier auf Rudolf Fischer verweisen. Vielleicht möchte Rudolf Fischer das gleich ein bisschen ergänzen oder abschwächen oder es aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten.
Ja, also ich habe da nichts Rassistisches bemerkt, denn ich bin viel mit Lehrern zusammen und da kommt so ein Text schon mal vor, dass man Leute irgendwo geografisch verortet, das ist noch kein Rassismus für mich. Es besteht ja kein Generalverdacht dann in irgendeiner Richtung. Also, wie gesagt, ich sehe das anders.
Ja, hätte ich auch direkt was dagegen zu halten. Also mir kam es so pauschal, vielleicht etwas pauschalisierend, so ein bisschen so vor, dass schon diese sogenannten südländischen Typen eher in der kriminellen Szene verortet wurden, als jetzt zum Beispiel, es gab dann einen Polizisten, glaube ich, auch mit Migrationshintergrund, in Anführungsstrichen, auch ein Terminus, den ich sehr problematisch halte, weil er halt hegemoniale Sprache ist und nicht das berücksichtigt, was die Minderheit für sich selber an Termini ausgewählt hat, wie People of Color zum Beispiel. Also es ist eher so der Trend dahingehend, dass eben Südländer in Anführungsstrichen oder Nicht-Weiße eher im kriminellen Milieu verortet werden, als eben auf der rechtschaffenden Seite, das heißt bei der Polizei oder bei Ärzten oder sonst wie. Und dann, wo ich mir nicht ganz sicher war, das habe ich mir notiert, aber kann ich auch, mich auch irren, ist es tendenziell so, dass Frauen beim Vor- und Männer aber beim Nachnamen genannt werden, kam mir so ein bisschen so vor beim Lesen.
Nee, das ist nicht der Fall.
Okay, dann habe ich mich da geirrt.
Ja, ich meine, da hat ein anderer auch noch aufmerksam offensichtlich gelesen, und zwar Rudolf Fischer. Und ich möchte ihm einfach Gelegenheit geben, auch was ergänzend oder beziehungsweise Persönliches dazu zu sagen.
Ja, insgesamt die Geschichte finde ich durchaus spannend insgesamt. Bloß am Anfang habe ich doch Schwierigkeiten gehabt. Da kamen mir zu viele Straßennamen vor und so weiter. Das Ganze kam recht behäbig in die Gänge. Und ich muss gestehen, dass ich so bei Seite ungefähr 30 mir überlegt habe, sollst du einfach noch weiterlesen oder lieber das Buch zurückgeben. Aber danach wurde es ja doch wesentlich spannender mit den verschiedenen Rückblenden, mit den verschiedenen Sichtweisen der einzelnen Beteiligten. Das war eigentlich sehr geschickt gemacht. Das brachte Spannung rein und dass es zum Schluss noch ein, zwei Überraschungen gab obwohl man ja Täter und Motive relativ früh erraten konnte. Das fand ich eigentlich alles positiv. Was ich gesagt habe, auch in meiner Rezension in Esperanto Aktuell, in der Zeitschrift geschrieben habe, das war dieses dramatische Präsens, was das Buch durchzieht. Also immer wenn ich mal wieder reinschaue und bestimmte Teile nachlese, dann springt mir das immer wieder entgegen. Das ist das, was mich am meisten abgeschreckt hat. Das erzeugt in mir so eine Dauerspannung, als wenn ich mich mit einem unterhalte, der dauernd sagt, Achtung, und ich denke, jetzt kommt was ganz Besonderes, aber dann geht es ganz normal weiter. Und ich hatte auch in meiner Rezension geschrieben, schade, bei den Teilen, wo das dramatische Präsens dann angebracht war, da verliert es dann eben seine Wirkung. Also das war der Punkt, der mir am negativsten aufgefallen ist. Vielleicht kann der Autor ja nochmal begründen, warum er das gerade so gemacht hat.
Okay, dann weise ich hier weiter einfach an Thorsten Süße.
Ja, ich kann ja nochmal vielleicht zu den eben gerade gesagten Dingen nochmal kurz was zurückgeben. Also ich glaube, eine rassistische Ideologie liegt dem nicht zugrunde. Das, glaube ich, liegt mir auch völlig fern. Ich selbst bin hier auch interkultureller Beauftragter hier des Betriebs in der Region Hannover. Hab auch gerade diesen Satz, also ich habe ja auch Interviews mit den Lehrern gemacht, auch mit dem Rektor der Schule, um den es dort geht, und habe ja fast im O-Ton Dinge zitiert soweit, weil ich dachte, das gibt eigentlich auch ganz gut die Stimmung wieder, wie es halt einfach so ist, wie es gesagt wird. Und auch der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund ist hier bei uns eigentlich auch in der Region Hannover, auch von den Betreffenden selbst, die eben auch wirklich einen Migrationshintergrund haben, ein ganz gängiger Begriff, der auch irgendwie sehr wertschätzend genommen wird. Also das vielleicht dazu erstmal gesagt. Das mit dem Präsens ist etwas, weil der Roman ist ja in der Ich-Form geschrieben, aus Sicht des Psychiaters Dr. Marc Seifert. Und für mich war wichtig, ist, der kommt ja nachher in eine ganz gefährliche Lage. Wenn das von vornherein eigentlich im Imperfekt erzählt worden wäre, wäre klar, na gut, dem kann ja nichts passieren. Der wird nicht sagen, oh Gott, dann wurde ich erschossen oder so etwas. Sondern solange das auf jeden Fall im Präsens ist, kann es natürlich sein, dass die Handlung auch ganz abrupt abbricht und auch die Hauptperson in Lebensgefahr kommen kann. Und das habe ich letztendlich konsequent durchgehalten. Das war eigentlich die Idee, die ich dabei hatte. Es ging jetzt weniger darum, auf Teufel komm raus eine unangemessene Spannung dadurch erzielen zu wollen.
Nein, mir ist klar, dass Sie das nicht beabsichtigt haben. Nur es hat eben den Effekt, ich sage ja eben meinen Eindruck als Leser dazu, Sie haben ohnehin eben Sprünge drin, es ist nicht alles in der Ich-Form, es ist aus der Sicht von verschiedenen Personen geschrieben und man hätte sich durchaus vorstellen können deshalb, dass eben auch ein Sprung drin gewesen wäre, wo man aus der Vergangenheitsform dann auf mal in die Gegenwartsform umschwenkt oder umgekehrt, sodass dieses Problem, dass man zittert, ob jetzt der ursprüngliche Erzähler, ob der auch noch umgebracht wird. Also das hätte man hinkriegen können, meines Erachtens. Ne?
Gut, also ich denke, das kann man natürlich tatsächlich auch anders sehen und man kann es natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Das ist mir schon klar. Also ich selbst habe mich halt fürs Präsens soweit entschieden. Also die Straßennamen angeht, das ist ja immer bei Lokalkrimis so ein springender Punkt, dass diejenigen, die aus der Gegend kommen, die können fast nicht genug davon kriegen, die von weiter weg sind, sagen, brauche ich das eigentlich wirklich? Ich selbst habe tatsächlich auch jetzt so die Erfahrung gemacht, dass Leser wirklich dann sogar auf Google Maps geguckt haben, wo stimmt denn das alles, haut das hin? Die sehr angetan davon waren, dass es teilweise sehr präzise war. Trotzdem habe ich für mich versucht, es auch nicht zu überfrachten, obwohl das sicherlich vom Empfinden her immer ganz unterschiedlich ist. Und es auch zumindest so zu schreiben, dass auch jemand, der aus München möglicherweise das Buch in die Hand nimmt, auch noch was damit anfangen kann. Aber das ist mir schon klar, das ist immer Geschmackssache bei den Lokalkrimis. Das lese ich auch häufig bei Kritiken über andere Bücher. Dem einen ist es zu viel, dem anderen zu wenig. Aber gut, das ist etwas, damit muss man leben als Autor.
Ja, man muss vor allen Dingen natürlich mit berücksichtigen, dass wir es hier mit einem Lokalkrimi zu tun haben, das selbstverständlich eine besondere Gattung ist. Das heißt also nicht jetzt unbedingt für jeden gedacht, aber durchaus auch für eine breite Menge. Für wen wollten Sie vor allen Dingen das Buch schreiben, Herr Thorsten Süße?
Also letztendlich war natürlich die erste Ansprechgruppe sind natürlich einfach erstmal Bürger der Region Hannover, die sich auch dann in der Umgebung wiederfinden. Aber dann habe ich auch schon auch an das Überregionale gedacht, was die Geschichte angeht. Aber auch, dass ich so dachte, der Bereich Esperanto, der mir persönlich wichtig war, dass ich auch dachte, das findet auch überregional ein großes Interesse. Und insofern zielt die Leserschaft schon natürlich über den Lokalkrimi hinaus. Obwohl schon das Programm des Verlages eben Lokalkrimis sind und es auch dort eben ganz wichtig ist, es gibt halt einfach auch Vorgaben, dass das Lokalkolorit dort auch einen großen Stellenwert haben sollte. Und das habe ich natürlich auch von vornherein berücksichtigt.
Michael, ich gebe das Wort
Genau,
an dich
ja,
weiter.
ich hatte doch noch was gefunden in meinen Notizen. Das, was mir auch so, also was mir auf den Geist ging, ist diese ständige, ich sage jetzt mal Geilheit des Ich-Erzählers, der halt ständig irgendwie der Sekretärin oder was irgendwie auf den Arsch guckt oder so, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt. Und diese Konstruktion von Mann und Frau und das irgendwie auf Seite 8 steht, glaube ich, irgendwas, ja, sie reagiert viel emotionaler als er und so. Also das ist wieder so ein, auch wieder so ein Klischee. Genau wie diese Geschichte mit den sogenannten Südländern, die ich sehr problematisch fand. Also, und genau, die Geschichte spielt ja auch im Drogenmilieu teilweise. Das wird halt, also aus meiner Sicht, einfach so sehr hoch stilisiert, so zum Bösen. Also, Sie als Arzt haben da vielleicht auch noch einen anderen Zugang dazu, aber ich finde das sehr, ja, sehr konservativ einfach und sehr klischeebeladen.
Da ist mal wieder ein Stein reingeworfen worden. Jetzt möchte ich wissen, wer von den beiden Herren diesen Stein aufzugreifen gedenkt. Vielleicht Thorsten Süße?
Ja, also was ich glaube, was die Klischees angeht, also wenn man das Buch jetzt so zu Ende liest, wird ja deutlich, dass also wenn der Verdacht besteht, dass eigentlich ja Menschen mit Migrationshintergrund in Anführungszeichen südländische letztendlich ja die Kriminellen sind, das dreht sich ja letztendlich um. Es ist ja letztendlich nicht so. Teilweise geht es ja auch, es wird ja so deutlich, es ist ja nicht auch nur das Klischee zum Schluss, Mann rettet Frau, es dreht sich ja auch hier eher um, wenn man sich das Ganze genau anguckt. Natürlich wird manchmal auch mit Klischees gespielt, obwohl ich finde, dass der Psychiater ja eigentlich, also auch in der Beschreibung seiner Sekretärin ja aus meiner Sicht jetzt weniger einen sexistischen Blick hat, sondern ja eigentlich eher so, na sag ich mal, mit so einer Art trockenem Humor auch irgendwie das ganz liebevoll beschreibt, ohne das jetzt irgendwie auch zu negativ zu werten.
Ja, Rudolf Fischer.
Ja, also in dem Punkt halte ich mich ziemlich raus. Ich fand das auch nicht immer so ganz glücklich geschildert, wie Männer bzw. Frauen da präsentiert wurden. Aber das ging mehr so um die Personen. Ich meine, ich bin kein Fachmann, ich bin auch kein Autor, aber wie gesagt, auch als Kunde, wenn man kein Bäcker ist, weiß man, ob die Brötchen schmecken. Das ist hier ein Erstlingswerk und das ist jemand, der ist kein Berufsautor, sondern selbstverständlich macht dann dieses Buch nicht den Eindruck, dass das ein erfahrener Autor gewesen ist, der das alles schon im Griff hat, der alle Klischees vermeidet, das kann man sowieso nicht. Irgendwas wird man immer finden. Von daher fand ich das nicht so wichtig. Und ich hatte ja auch zu Anfang schon gesagt, für mich aus meiner Sicht war es jetzt erstmal schon wichtiger, wie werden die Esperanto-Freunde dargestellt und so das ganze Leben, was sich da abspielt mit Clubleben und mit Brieffreundin in Kroatien, das war ja ein sehr geschickter Schachzug. Das hat mich interessiert und dann eben auch, welche Sprachbeispiele vorkamen.
Ja, und dazu vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ja, die Sprachbeispiele sind ja nun wohl von Hannoveraner Esperanto-Freunden übersetzt worden. Sie leiden darunter, dass man merkt, dass es übersetzte Texte sind. denn man würde in den gleichen Situationen sich in Esperanto etwas anders ausdrücken, wenn man es direkt in Esperanto machen würde. Aber das wird kaum einer der Leser feststellen. Da muss man schon einigermaßen Fachmann sein. Es ließ sich auch nicht ganz vermeiden, dass immer noch ein Grammatikfehler vorkam. Und was mich auch, das sind jetzt so Einzelheiten, nicht? Was mich gestört hat, dass die Rechtschreibung auf das Italienische übergegriffen hat. Also Italienisch Signore schreibt man natürlich anders als im Esperanto. Das kommt auf zwei Seiten vor. Das sind Kleinigkeiten, klar. Trotzdem weiß ich nicht so ganz, ob die Außensicht, das könnte vielleicht hier unsere Gesprächsteilnehmerin sagen, wie sie das empfunden hat, sind Esperanto sprechende ganz normale Menschen wie ich und du, oder ist das irgendwas Aufgesetztes? Die machen nicht nur was Ungewöhnliches, sondern sie sind auch merkwürdig sozusagen. Das weiß ich nicht, ob das beim Leser so richtig überkam. Dass ich würde ja sagen, Esperanto-Sprechende sind ganz normale Leute wie du und ich. Aber dass eine Frau da mehrere Männer in den Club lockt durch ihre Attraktivität und dass die daraufhin perfekt Esperanto lernen, ich glaube, das kann zwar ein Geheimtipp sein, aber ich habe das noch nicht erlebt.
Ja, da ist Maike angesprochen, wie sie das ganz einfach erlebt hat. Ich meine, das ist schließlich auch ein Buch, das man jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich oder hoch gendermäßig lesen sollte, sondern vielleicht auch mit Vergnügen. Ist halt eben ein Krimi und keine Anleitung zum Morden, sondern eben schlicht und ergreifend soll es auch Spaß machen. Wie hast du das erlebt? Wie hast du dich gefühlt, als du den Krimi gelesen hast? Toter Lehrer, guter Lehrer.
Ja, wie gesagt, also ich konnte gut durchlesen. Ich hatte am Anfang, war ich irritiert über die Sprache, weil das sehr einfach nicht ansprechend wirkte. Das wirkte nicht wie ein Roman, nicht wie ein Krimi, sondern eher sehr wie so ein Gutachten halt. Also es war so meine erste Eingebung, irgendwie sehr steril, einfach sehr, also wenig Adverbe, Adjektive und so weiter. Also irgendwie, ja, die Sprache fand ich nicht so toll. Und dann, aber man konnte es trotzdem gut durchlesen, als ich mich dann dran gewöhnt hatte. Und ich fand es auch spannend, wie gesagt. Und die Gruppe von Esperantisten, ja klar, das sind halt Leute, die ein Hobby teilen und die treffen sich immer montags in der Kneipe. Ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, macht ja der Kleintierzuchtverein wahrscheinlich genauso. Sorry.
Okay, und jetzt an den Chef des Kleintierzuchtvereins, Rudolf Fischer.
Ja, genau. Ich lache. Ja, ja, es ist schon ein kleiner Unterschied, ob man Esperanto lernt und das anwendet oder ob man Kleintiere züchtet, was beides natürlich völlig in Ordnung ist, aber doch auf sich kulturell doch auf etwas anderen Ebenen abspielt. Nun ist das vielleicht ja auch gar nicht so wichtig. Für den Leser ist wichtig, dass es eben eine spannende Geschichte ist, die verwickelt ist, die Überraschungen enthält. Und da hatte ich auch geschrieben, das ist der Fall. Ich hatte in meiner Rezension, ich weiß nicht, ob die Hörerin das auch gelesen hat, kam tatsächlich auch der Gutachtenstil vor, den ich bemängelt habe. Das habe ich auch bemerkt. Ich habe sehr lange auch in einem Klinikum gearbeitet. Ich kenne also Gutachten und ich kenne genau diesen Stil. Und das fand ich schon in der Richtung etwas angehaucht. Ich hatte gesagt, so als wenn es bei XY gewesen wäre oder eben ein medizinisches Gutachten. Aber wie gesagt, da aufgrund dieser einzelnen Dinge sollte man nicht das ganze Buch beurteilen, sondern das, was ein Krimi ausmacht, nämlich spannende, verwickelte Geschichte, wo man mitraten darf, und das bringt das Buch ganz einwandfrei.
Ja, das ist in etwa ein Schlusswort, glaube ich. Mhm. Herr Thorsten Süße, wollten Sie noch was zu sagen?
Ich glaube, was mich freut, ist auch zu hören, dass das Buch Spaß gemacht hat, dass Spannung aufkommt. Und ich glaube, das war auch mein Hauptanliegen, dass eben eine Geschichte erzählt wird und es mir auch so darum ging, glaube ich mal, diese verschiedenen Sichtweisen zu vermitteln, also auch nochmal deutlich zu machen, was sind eigentlich die Beweggründe, die Gedankengänge des Opfers oder jeweiligen Opfer oder auch des Täters gewesen. Und ich denke, dass das durchaus nachvollziehbar ist, wie es dazu kommen kann, dass jemand doch zu einem Serienmörder wird.
Das war Thorsten Süßes Buch hier, Toter Lehrer, guter Lehrer. erschienen im letzten Jahr, und zwar im Niemeyer Buchverlag. Und das Ganze hier kann man erwerben so um die 10 Euro herum, ganz einfach, 10 Euro, 9,99 €. Dann danke ich mal hier Thorsten Süße, Rudolf Fischer und Maike für das Zusammensein.
Ja, merci. Ja,
ni estas nun alla fino de nia programo, la seconda el sendo estus en la 2 de junio. Adiaŭas vin Bernhard Schweiger kaj Nadine Sabat. Vivat lingua esperantica, firmum conjunctionis vinculum inter homines sermone diversus ut omnes unum sint. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Die Lokalnachrichten können Sie in Originallänge auf Deutsch nachlesen auf den Seiten von Radio Frei unter www.radio-frei.de. Nächstes Mal hören Sie uns wieder am 2. Juni. Bis dahin wünschen alles Gute Nadine Sabat und Bernhard Schweiger.